Ihr Lieben, ich habe heute Glück. Denn die Predigt, die geht mich diesmal nichts an. Ihr Lieben, ihr habt heute Glück. Denn die Predigt geht euch heute so überhaupt nichts an. Dumm, wenn man das denkt und dann von seiner eigenen Predigt erwischt wird. Wenn man sich die Welt anschaut, dann ist sie doch recht unbarmherzig. Aber früher war das anders. Früher war das Unbarmherzige nicht hier, sondern eher in anderen Ländern. Ach, die grausamen Länder. Wenn man sich die Nachrichten anschaut, dann hat sich doch was geändert. Unbarmherzigkeit ist bei uns angekommen. Wir lesen und sehen jeden Tag von verzweifelnden Menschen. Verzweifelte Menschen, die kommen nach Europa, nach Deutschland. Und sie kommen zu uns, hilfesuchend. Deutschland ist ein offenes Land. Und so hat man gelesen, dass 70% der Deutschen bedingungslos bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Anscheinend hat Barmherzigkeit seine Grenzen. Und so liest man heute, dass nur noch 50% bereit sind, Flüchtlinge bedingungslos aufzunehmen. Irgendwas tut sich da. Das ist keine politische Predigt. Es ist eine persönliche Predigt. Lasst uns schauen, wohin sie uns führt. Und lesen wir gemeinsam den Predigttext von heute. Er ist ein bisschen länger. Wir finden ihn in Jona. Jona 3. Und Jona 4. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte seinen Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rind noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man sollte sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und voller größer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sehe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, und die wuchs über Jona, dass sie ihm Schatten gebe über seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Aber als die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich, bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in der Nacht wieder verdarb. Und mich soll nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was recht und links ist, dazu auch die vielen Tiere. Und so endet das Buch Jona. Wer hätte das gedacht? Da haben wir einen biblischen Helden. Oder sollen wir ihn lieber Anti-Helden nennen? Denn die Charaktereigenschaften, die Jona an den Tag wirft, sind nicht gerade die, die wir als besonders christlich bezeichnen würden. Er ist rebellisch, er ist rechthaberisch, trotzig, beleidigt, er ist unbarmherzig. Eine trotzdem schillernde Persönlichkeit. Und es fällt uns schwer, uns gegen ihn abzugrenzen. Vielleicht können wir uns doch mit ihm identifizieren. Oder so gar nicht. Auf jeden Fall erhält man kontroverse Beiträge, wenn man sich über Jona unterhält. Zum einen hört man vielleicht: Ich liebe diese Erzählung, sie ist so authentisch. Oder zum anderen: Das ist doch einfach nur absurd, was dort geschrieben ist. Da haben wir Jona mit einer Botschaft des Untergangs beauftragt. Geflohen vor Gott, in Not geraten, gerettet. Der Prophet scheint die göttliche Barmherzigkeit bei sich selbst geradezu herauszufordern. Und trotzdem hadert er wie kaum ein anderer mit ihr. Jona, der zweite Anlauf, der Text, den wir gerade gelesen haben. Nun auf dem Weg nach Ninive. Und da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mach dich auf, geh in die große Stadt und predige ihr, was ich dir sage. Und diesmal macht sich Jona tatsächlich auf, geht nach Ninive und richtet die Botschaft des Herrn aus. Er sagt: Es sind noch 40 Tage und Ninive wird untergehen. Diese Botschaft ist klar. Diese Botschaft ist kurz und sehr deutlich. Weder erfahren die Bürger Ninives, von wem diese Botschaft überhaupt kommt, noch erfahren sie eine Begründung, warum das denn so sein sollte. Und wenn man über den Jona nachdenkt, so grenzt das doch fast schon an Auftragsverweigerung. Diese Wortkargheit, dieser eine Satz, der lässt doch schon fast an Lustlosigkeit denken. Nur ein Satz. Umso erstaunlicher ist dann die Wirkung seiner Rede. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle vom Größten bis zum Kleinsten den Sack zur Buße an. Der Kontrast zwischen Auftrag, nein, der Kontrast zwischen Aufwand, dieser eine Satz als Aufwand gesehen, und Ertrag, der könnte doch kaum größer sein. Und die Geschichte wird noch absurder, denn der König hört davon. Und auch der König, er steigt vom Thron und setzt sich selbst mit in die Asche, zieht auch einen Sack an und erlässt einen Erlass auf. Alle sollen das tun. Und nicht nur alle Menschen, sondern auch alle Tiere sollen fasten. Und nicht nur alle Menschen sollen in Sackgewändern rumlaufen, sondern auch die Tiere. Wie absurd ist das denn? Noch größer wird der Kontrast, wenn man sich vorstellt, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns in Ninive. Ninive, eine Hauptstadt. Hauptstadt des Neuassyrischen Reiches. Ninive hat einen blutigen Krieg geführt gegen das Nordreich Israels. Sie haben sie erobert und die Obrigkeiten deportiert. Ninive, eine mörderische Stadt, so nennt sie der Prophet Nahum. Eine Stadt voller Verbrechen und voller Lügen. Und dann das. Sie tun Buße. Was für eine Vorstellung. Aber woher kommt das denn? Warum tun sie denn Buße? Da ist doch überhaupt kein Bußaufruf an die Stadt. Da gibt es noch nur diese eine und ausschließliche Aussage, Ende und Untergang. Mehr gibt es nicht. Aber warum dann dieser Sinneswandel? Ganz klare Botschaft, es sind noch 40 Tage und Ninive wird untergehen, Punkt. Kein Wenn, kein Aber. Dieser Satz lässt sich möglicherweise aber auch noch anders hören. Es sind noch 40 Tage. Es sind noch 40 Tage. 40 Tage voller Möglichkeiten. Zeit wird gewährt. Es hätte ja auch gleich sein können. Zeit wird gewährt. Und damals wie heute steckt in der Gabe der Zeit doch auch eine Verheißung, eine Möglichkeit zum Gestaltungsspielraum, Möglichkeit, alte Muster zu durchbrechen, sich zu verändern, Hoffnung zu wagen. Und die Menschen in Ninive ergreifen diese Möglichkeit, ergreifen diese Hoffnung und geben ihr Raum. Und sie sagen sich, wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und kehrt ab von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht verderben. Und ihre Hoffnung erweist sich als berechtigt. Ebenso wie Ninive eine Abkehr und Umkehr vollzogen hat, so ändert auch Gott seinen Plan. Und kunstvoll spielt hier der hebräische Text mit diesen Begriffen des Umkehrens und setzt hier eine tolle Dynamik ein. Denn es spricht von Bewegung auf beiden Seiten. Auf der einen Seite die Abkehr und auf der anderen Seite die Umkehr, die Umwendung zu einer sich vollziehenden Zuwendung. Schön. Nicht für alle. Nur einer. Einer nimmt an dieser Dynamik, nimmt an dieser Bewegung nicht teil. Jona steht außen vor. Er hat sich aus der Stadt zurückgezogen, ist auf Abstand gegangen. An einen Ort, wo er die ganze Szenerie gut überblicken kann. mal schauen, was passiert. Und aus der Ferne schaut er auf Ninive herab. Der Untergang bleibt aus. Und jetzt erlebt Jona Dynamik. Denn er wird zornig. Er wird zornig und spricht zum Herrn. Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und voller Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Was für ein Gott bist du? Ich wusste das doch. Seltsame Aussage des Jona. Barmherzigkeit scheint er in diesem Augenblick gar nicht mehr wahrzunehmen. Umkehr nicht sein Plan. Ninive lebt und Jona möchte sterben. So nimm nun meine Seele, Herr, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Ich kann das nicht ertragen, was du hier gemacht hast. Warum ist Jona so zornig? Eigentlich doch unverständlich. Aber diese Frage, die steht doch im Raum. Warum ist er denn so zornig? Er müsste doch fröhlich sein. Die Worte, die er gesprochen hat, haben einen Wandel initiiert. Sie haben Wirkung gehabt. Was für ein Erfolg. Und Jona scheitert daran. Oder ist der Erfolg vielleicht gar keiner? Ist es kein Scheitern am Erfolg, vielleicht sogar nur ein erfolgreiches Scheitern? Jona, warum bist du so zornig? Vielleicht eine Überlegung. Jona ist ein Prophet des Herrn. Und Jona fühlt sich in seiner Ehre angekratzt. Er hat einen Auftrag, den hat er erfüllt. Er hatte eine Erwartung und die ist nicht eingetroffen. Ist er vielleicht ein falscher Prophet? So könnte er sich doch gefühlt haben. Herr, du hast mich beauftragt damit, ich sollte das sagen und jetzt stehe ich dumm da. Herr, du lässt mich dumm dastehen. Ich fühle mich in meiner Ehre angekratzt, angegriffen. Das kannst du nicht mit mir machen. Wie sehen mich denn jetzt die Leute an? Du hast mich lächerlich gemacht. Mich, deinen Propheten, den du geschickt hast. Durchaus vorstellbar, dass er diese Gedanken gehabt hat. Aber da schwingt noch viel, viel mehr mit. Viel mehr. Denn es reicht nicht aus, nur Jona und sein Selbstverständnis als Prophet zu sehen. Da ist noch mehr hinter seiner Wut. Wenn wir an Zorn denken, dann fällt uns wohl möglicherweise auch eine andere Geschichte ein, in der es auch um Zorn geht. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist der Bruder. Dem ging es gut die ganze Zeit, er ist zu Hause geblieben. Und am Ende ist er zornig. Zornig aufgrund des barmherzigen Handelns des Vaters. Barmherzigkeit. Wenn wir über den Jona nachdenken und über die Geschichte des Jona, stellen wir fest, dass sich das Ganze historisch nicht auf Abstand halten lässt. Das ist nicht nur damals so, sondern es ist auch heute sehr präsent und sehr dringlich. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wo, wer oder was ist dein Ninive? Anders formuliert, wo stört Barmherzigkeit mein Gerechtigkeitsempfinden? Wo gerät mein Zutrauen in radikale Erneuerung an seine Grenzen? Wo scheint Barmherzigkeit, Strukturen und Ordnungen zu untergraben, die ich so doch als Garant für Ordnung und Sicherheit gesehen habe, für Stabilität? Was mag das wohl sein? Internationale Beziehungen, Flüchtlingspolitik, Bildungssystem, zwischenmenschliche Beziehungen. Was ist dein Ninive? Was ist mein Ninive? Wo Barmherzigkeit mein Gerechtigkeitsempfinden stört. Ich sagte, diese Predigt betrifft uns nicht, weil wir sind doch barmherzig. Wir sind Christen. Das stellt für uns kein Problem dar. Und wenn wir uns das oberflächlich betrachten, dann ist das auch so. Es stellt für uns kein Problem dar. Intellektuell haben wir das alles verstanden. Das ist zweifelsohne. Und ich unterstelle von euch niemanden etwas. Höchstens mir. Und ich habe mich dabei erwischt, dass mir es doch gar nicht anders geht als dem Jona. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen. Eine Begebenheit, die zwar schon länger her ist, aber genau jetzt wieder in die Zeit passt. Ihr wisst, ich war auf der Marienhöhe, auf unserer Schule, auf unserem Internat und habe da auch ein Jahr gelebt. Und das war die Zeit, als wir auf der Marienhöhe Flüchtlinge bekommen haben. Schüler aus Eritrea, die dorthin gekommen sind. Hatten keine Eltern, mussten versorgt werden. Und ich sage euch, die wurden gut versorgt. Die hatten alles, was sie brauchten. So habe ich das gesehen. In den Sommerferien sind sie in den Urlaub gegangen, bezahlt vom Staat. Wenn die Fahrräder brauchten, haben die Fahrräder bekommen. Sie waren gut versorgt. Ich hingegen habe mich zu der Zeit ganz anders gesehen. In Ferien musste ich arbeiten. Auch während der Schulzeit habe ich gearbeitet, um dazu beizutragen. Mir ist das gehörig gegen den Strich gegangen. Eine ganze Zeit lang. Ich fand das unverschämt. Unverschämt, dass die so viel mehr bekommen, als ich habe. Das sind übrigens Sätze, die wir heute immer noch hören. Vielfältig. Wie kann das sein? Andererseits sind die Gedanken so schlimm. Und mir geht es so wie Jona, oder ging es so wie Jona, dass man aus seinem Selbst nicht mehr herauskommt. Denn neben allem dem, was ich gesehen habe, was die alles bekommen, habe ich nicht mehr gesehen, was die alles verloren haben und was die alles erlitten haben. Neben dem, was sie alles geschenkt bekommen haben, habe ich nicht mehr gesehen, was ich geschenkt bekommen habe. Denn letztendlich ging es mir genauso. Denn nur durch Gnade war ich auf dieser Schule, konnte ich lernen. Unverschämte Gedanken, eingeengt, erwischt, unbarmherzig, oberflächlich, nie. Tief im Herzen bleibt die Frage, was ist dein Ninive? Die Erzählung des Jona lenkt auf die Barmherzigkeit Gottes und sie erfaltet sie in ganz besonderer Weise, nämlich in dem Ärgernis des Propheten. Und das, was man so für selbstverständlich erachtet, wird hier ein Stück weit entselbstverständlicht. Barmherzigkeit führt zum Zorn. Für Jona ist Barmherzigkeit auf einmal kein Grund zum Lobpreis und zum Dank. Und noch mehr ist darin verwoben. Jona sagt es selbst. Er gibt ein Bekenntnis ab zum Wesen Gottes. Ein ihm sehr vertrautes Bekenntnis. Ich wusste, dass du barmherzig, gnädig, langmütig und voller Güte bist. So zitiert er das. Fast wörtlich. Und es kommt eigentlich aus 2. Mose 34. Es ist die Sinai-Geschichte um das goldene Kalb herum. Es ist der Zielpunkt des Sinais, wo Gott sich offenbart. In seiner ganzen Güte, in seiner ganzen Barmherzigkeit des Volks gegenüber. Wir erinnern uns, kaum ist das Volk befreit, kaum ist der Bund im Sinai geschlossen und schon wird der Bund von den Menschen gebrochen. Und genau da werden diese Sätze zum ersten Mal gesprochen. Und genau da erweist sich Gott als gütiger, barmherziger, gnädiger und langmütiger Gott. Jona weiß das und er zitiert es. Und schon damals, wie auch zu Jonas Zeiten, erleben wir keinen Untergang, sondern nur Fortgang. Fortgang in eine Erfahrung, einer grundlegenden Erfahrung, die wir alle Menschen brauchen. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Und diese Aussage bildet doch einen Kern unseres Glaubens. Und sie findet sich wieder in der Aussage sola gratia. Allein aus Gnade sind wir errettet. Jona hat Probleme. Und Gott möchte ihm helfen. Und er fragt ihn, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Spätestens jetzt müsste doch Jona die Erkenntnis kommen, eigentlich liege ich doch falsch. Spätestens jetzt müsste sich auch Jona wieder daran erinnern, dass ihm selbst Barmherzigkeit zuteil geworden ist. Dass er selbst errettet und bewahrt wurde aus der Not, aus hoher See, im Bauch des Fisches. Er müsste das doch wissen. Aber sein Blick ist getrübt. Er sieht diese Erfahrungen nicht mehr. Und im ganzen 4. Kapitel können wir lesen, wie Jona sich nur noch um seinen eigenen Zorn dreht. Gott fragt ihn wieder, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Zuerst bleibt er eine Antwort schuldig. Aber er kann seinen Mund nicht halten. Beim zweiten Mal antwortete er ganz klar und deutlich, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Was für eine Aussage. Na gut, man muss Jona ein bisschen zugute halten, dass er in einer schon schwierigen Situation gewesen ist. Und diese Situation wurde auch noch durch äußere Umstände angeheizt. Er saß nun da und dann kam die Sonne und der heiße Ostwind. Und ihm selbst wurde heiß. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass das Ganze noch mal so ein Stück weit angetrieben wurde. Dabei hatte das doch durchaus schön angefangen. Da kam doch erstmal diese schöne Staude, die ihm Schatten spendete und die ihn erfreute, die er genossen hat. Ein gnädiger Gott ist da für Jona. Tja, und dann war es dahin. Der Wurm kam und die Staude war weg. Und stattdessen kam die harte Sonne und der Ostwind. Und dann ist es schon wieder aus. Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Vielleicht auch eine Frage für uns. Denn es geht hier um weitaus mehr als um ein kleines Zanken und Ranken. Hier zeigt Gott Tiefgang und appelliert an Jona. Aber Jona kreist nur um sich selbst. Seine Gefühlslagen und ausschließlich seine Gefühlslagen sind maßgeblich für das, was sein eigenes Befinden beeinflusst. Es geht nur noch um Jona, um ihn selbst. Die anderen, die hat er schon längst vergessen. Mitgefühl wird hier nicht beschrieben von Jona. Mitgefühl für die Menschen, die da des Todes sind, hat er nicht. Aber um die Staude, da jammert er, der zornige Jona. Mitgefühl. Etwas, was ihm an diesem Tage gut gestanden hätte. Aber er hat dieses Einfühlungsvermögen in diesem Augenblick einfach nicht mehr. Sein Mitleid im Umgang mit den Menschen aus Ninive ist an seine Grenzen gestoßen. Einfühlungsvermögen und Mitleid kann tatsächlich an Grenzen stoßen. Das ist übrigens wieder etwas, was wir im Augenblick erleben. Jona sieht das nicht mehr. Er sieht diese Menschen einfach nicht mehr als Mitmenschen, als Freunde, als Geschöpfe Gottes. Stattdessen sieht er nur sich selbst und seine eigenen kleinen Probleme. Und weil er das andere nicht sehen möchte, zumindest nicht vom Nahen, geht er auf Distanz. Räumliche Distanz. Er geht in die Beobachterrolle, die Jona über Ninive eingenommen hat. Ein Schelm, der daran denken würde, dass wir als Deutschland in eine Beobachterrolle gehen würden, wenn es um die Flüchtlingspolitik geht. Aber ich habe gesagt, das ist keine politische Predigt. Es ist eine persönliche Predigt. Gott sagt ihm: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast. Du hast sie nicht aufgezogen und sie ward in der Nacht und sie verstarb in der Nacht. Und ich, Gott, ich soll nicht jammern um die große Stadt, um Ninive. Ich soll nicht jammern um 120.000 Menschen, die nicht wissen, was rechts und links ist. Und ich soll nicht jammern um die vielen Tiere, meine lieben Geschöpfe. Die Frage stellt das Mitgefühl Gottes in den Zentrum. Und er erzählt von seinem persönlichen Jammern um diese große Stadt. Und er appelliert an Jona, an sein eigenes Mitgefühl, an Empathie. Und nicht nur an Jona. Auch an uns. Lass dich jammern. Wende deinen Blick deinen Mitgeschöpfen, deinen Mitmenschen zu. Nimm sie wahr in all ihrer Bedürftigkeit. Es wird deine Grenzen zur Fähigkeit, zur Barmherzigkeit erweitern. Und sei dir eines bewusst, genauso wie die anderen, so bist du auch auf Barmherzigkeit angewiesen, stets und unbedingt. Und dort, wo du dich bemühst, da entsteht Beziehung. Und dann fühlt sich Güte in einer Beziehung doch ganz anders an. Dich jammert um die Staude. Und mich soll nicht jammern um Ninive. Mit dieser Aussage Gottes schließt das Buch. Und wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, ob Jona in seinem Zorn verharrt oder ob er sich abwenden kann von seiner Wut. Das bleibt zumindest vorerst unserer Fantasie überlassen. Aber die Frage bleibt: Was jammert dich? Was ist dein Ninive? Und vielleicht gebe ich euch diese Frage einfach mal nach Hause mit. Bist du auch zornig auf Gottes Güte? Manchmal vielleicht ein bisschen. Der Herr ruft Jona auf. Und nicht nur ihn, sondern auch uns, unsere Einstellungen zu überdenken und seinem Ruf zu folgen. Dem Ruf nach barmherzigen Umgang, nicht nur miteinander und untereinander. Hier, so wie wir hier sitzen. Das wäre ja vielleicht noch einfach. Barmherzigkeit, gerade in Situationen, die uns herausfordern. Amen.